Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen und Audacity zeigt mir an, dass ich direkt übersteuere. Aber das ist egal, machen wir einfach weiter. Ja, herzlich willkommen. Wir sind Konstantin und Felix und das ist unser dritter Versuch, einen gemeinsamen Podcast zu starten. Wir sind so professionell. Felix, wie geht's dir?
Ja, es geht. Es geht. ich habe mir angewöhnt, bei solchen Fragen tatsächlich mittlerweile ein bisschen ehrlicher zu antworten als früher. Auch so im Rahmen dieses Podcasts würde ich sagen, alles geht, war schon mal schlechter, war schon mal besser, aber so insgesamt, ne, okay.
Sehr schön.
Und wie geht es dir, Konzi?
Ja, bei mir ist auch nur so geht so, ne, also unglaublich, im Moment ist nichts richtig schlecht, aber es ist einfach viel im Privatleben, viel auf der Arbeit. Ich habe die große Freude, dass am 10. Oktober eine Schwester den kirchlichen Bund der Ehe eingehen wird und wir eine große Sause haben. Dazu gehört aber auch als Familienangehöriger so ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen Planung und das ist tatsächlich sehr viel im Moment. Jetzt gründen wir auch noch den dritten Podcast. Das haben wir gestern schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Außerdem haben wir es in den letzten 2 Jahren auch schon 2-mal funktioniert und es hat nicht funktioniert. Dieses Mal reden wir aber über kein so krasses Nischenthema. Felix, was machen wir hier eigentlich? Worüber reden wir?
Ja, wir sind irgendwie mehr oder weniger, ja, fast gemeinsam auf den Trichter gekommen. Ja, wobei, auf den Trichter gekommen ist auch fast so ein bisschen falsch. Also, das Ding ist, wir kennen einander ja jetzt schon eine Weile. Also, mit muss 10 Jahre, würde ich sagen.
Mehr. Also ich würde sagen 12, 13.
10, 12, ja. Also, ja. Irgendwie, ja. Und, haben dann irgendwann dominant in vielen unserer Gespräche generell geht's oder ging's auch immer schon irgendwie um mentale Gesundheit und irgendwie Probleme, die man hat, Sachen, mit denen man nicht klarkommt und so. Wir haben uns gedacht, vielleicht ist es doch mal schön, wenn wir zwei uns einfach mal unterhalten und unsere Unterhaltung entsprechend irgendwie der breiten Masse, der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich machen. Nicht, weil wir meinen, dass das irgendwie einen speziellen therapeutischen Wert hätte oder sowas, was wir hier tun. Das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen. Dafür haben wir jetzt weder die Ausbildung noch das krasse Fachwissen. Ja. Aber es ist ja vielleicht ganz schön, wenn einfach mal Leute sich treffen und über Themen reden. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere Zuhörer, der sich hier irgendwie verstanden fühlt, in dem, wie wir hier über unsere Auffassungen und Probleme und Sachen diskutieren. Das fände ich schön. Gemäß dem Titel des Podcasts Männer, die weinen, geht es halt auch eben so ein bisschen drum, nicht nur, ja, aber auch halt eben um mentale Gesundheit, Mental Health bei Männern. Das ist ein Thema, das ist ein bisschen oft immer ein bisschen schwierig, weil es ganz gerne von irgendwelchen Vollidioten als Strohmann-Argument ins Feld geführt wird, immer dann, wenn es eigentlich um Frauenrechte geht. Und
Männer haben ja auch Gefühle und so.
Ja, genau. Und ich finde es insofern ganz sinnvoll, weil wir hier einen Raum bieten können, irgendwie, wo das jetzt nicht unbedingt permanent krass im Vordergrund stehen muss, ja, sondern das sind eher so generelle Geschichten. Aber da wir ja beide irgendwie auch als Männer aufgewachsen sind, ist die Sache ja nun so, dass das irgendwie was ist, wo wir uns eher einfach auch drin befinden. Und das ist so die Sache, nicht? Und
genau.
Ja, das ist, was wir so vorhaben.
Deine Einschätzung, danke dafür. Ja, genau, also um das nochmal zusammenzufassen, genau, es geht einfach um unsere Sicht auf mentale Gesundheit, wie wir das erleben, was bei uns so Sache ist. Und wir wollen einfach unseren privaten Austausch, den wir darüber sehr häufig haben, jetzt in Podcast-Form packen, weil das regelmäßig stattfindet und auch aufgrund unserer Lebenssituation dauerhaftes Thema ist. Das ist nicht wie beim Wrestling, wo wir abhängig von einem externen Produkt sind, was mal mehr, mal weniger beschissen oder unterhaltsam ist, sondern da geht es um unsere Insicht und um unsere Perspektive als Betroffene. Wir sind beide von Problemen, auch unserer psychischen Gesundheit betroffen und wollen unsere Erfahrungen damit mitteilen. Vielleicht an dieser Stelle jetzt kommt wieder der Pädagoge und Erziehungswissenschaftler in mir durch, ein kleiner Disclaimer. Es ist natürlich nicht unsere Absicht und auch nicht unser Anspruch, einen repräsentativen Blick auf dieses ganze Feld zu geben, auch aus betroffenen Sicht. Wir sind beide weiß, wir identifizieren uns als Cis-Männer,
ich nicht mehr, übrigens.
Tatsächlich.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Ja, das ist aber gut, dass du es ansprichst. Ich finde das.
Einer von uns identifiziert sich als Cis-Mann.
Das ist tatsächlich eine relativ, relativ neue Geschichte bei mir, dass sich das irgendwie, dass sich das so Bahn gebrochen hat. Können wir vielleicht später nochmal detaillierter drüber reden. Aber es ist tatsächlich so, dass ich seit längerem mich jetzt auch selber als nicht-binär definieren würde.
Ach, fantastisch. Na, dann lass mich das noch schnell zu Ende führen. Seht ihr, dann sind wir noch repräsentativer, als wir dachten, aber trotzdem haben wir, glaube ich, also gerade für die Verhältnisse von Betroffenen ein auch relativ stabiles Umfeld, sind relativ privilegiert immer noch und also das, was wir sagen, ist immer auch unsere spezielle Perspektive und wir wollen nicht sagen, Betroffene sind so, das ist so, wenn du das und das hast, sondern es ist unsere Einschätzung, unsere individuelle Erfahrung und wenn ihr uns dabei gerne zuhört, dann freuen wir uns, aber nehmt das bitte nicht alles für universal geltende bare Münze. Genau.
Ja, kann ich mir nur anschließen, genau. Es ist ja immer auch individuell, ne, wie man mit solchen Sachen umgeht, wie einen solche Sachen betreffen, wo es herkommt und bla und blub. Insofern allein auch, weil wir beide den jetzt psychologischen oder psychotherapeutischen Hintergrund überhaupt nicht haben, um irgendwelche solche Sachen jetzt bis ins kleinste Detail erklären zu können, würden wir es uns wahrscheinlich beide auch nicht anmaßen, das zu tun. Und ne, genau deswegen. Also es ist, wie es ist. Und nur weil ich mich jetzt als nicht-binär identifiziere, heißt das ja nicht, dass ich nicht in der breiten Masse der Gesellschaft doch trotzdem als Mann wahrgenommen werde. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch effektiv ein Privileg in der Hinsicht. Also wenn ich durch die Welt laufe, sieht man mir die Non-Binary-Identität ja nicht an. Das muss ich den Leuten sagen. Und bis ich es den Leuten gesagt habe, gucken mich die Leute an, denken sich, das ist ein Typ, das ist ein Kerl. Und darauf bilden sich ja auch die Meinungen. Deswegen würde ich behaupten, habe ich nur dadurch, dass ich mich jetzt als Non-Binary identifiziere, nicht wirklich an Privilegien verloren, weil das ja oft über erste Eindrücke und über so visuelle Eindrücke funktioniert bei Leuten. Genau.
Ja, vielleicht dann erstmal für die wenigen Menschen, die uns aus irgendeinem Grund nicht kennen sollten. Ich denke, als Pilot-Podcast kommt man sowieso nur im privaten Umfeld an, aber egal. Wir beide sind zusammen zu Schulen gegangen, haben uns da kennengelernt und angefreundet und haben auch einiges an Höhen und Tiefen freundschaftlich durchgemacht. Wir waren mal mit derselben Frau zusammen, nicht gleichzeitig, nacheinander.
Kurz nacheinander, genau.
Erst du, dann ich. Das hat Turbulenzen auch gebracht. Wir sind also wirklich über die Jahre immer wieder neu zusammengewachsen, auch in unserer Freundschaft. Und haben ein sehr offenes Verhältnis, glaube ich, inzwischen über das, was uns so bewegt im Leben. Deshalb sehen wir uns hierfür gut geeignet. Und so wie das Leben manchmal spielt, völlig unabhängig voneinander, haben sich dann bei uns die besagten Problematiken über die Jahre eingestellt mit unserer mentalen Gesundheit, psychischen Problemen. Wir sind beide in psychotherapeutischer Behandlung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja,
also
genau.
ich zumindest, du auch, genau.
Ja, Verhaltenstherapie.
Kognitive Verhaltenstherapie. Bei mir auch die Verhaltenstherapie. Reden wir da ganz offen drüber. Zumindest wenn, also so wie es für dich bequem ist, Felix.
Ja,
was stimmt denn nicht mit dir?
Was stimmt denn nicht mit mir? Also tatsächlich ist das eine richtig gute Frage. Da gibt es ein paar Sachen. Also zum einen gibt es immer wieder die Diagnose, die, glaube ich, allen anderen Diagnosen voransteht, die ich tatsächlich als junger Teenager das erste Mal gekriegt habe, da mal kurz in Behandlung war, aber dann nicht wieder. Das war ADHS tatsächlich. Allerdings war ich in so einer Therapiegruppe, ja, und da kriegte man so Punkte, wenn man Aufgaben erfüllt hat. Und ich habe am Ende da gab es so ein Leaderboard tatsächlich, war ein bisschen
komisch. Highscore!
Ja, ohne Witz, ne? Ich hab die anderen alle so wegtherapiert, ich sag dir. Ich stand aber am Oha! So. Und dann waren auch meine Eltern so der Meinung, ja gut, vielleicht hat er das gar nicht,
ist jetzt
einfach so. Man weiß es nicht. Meine Therapeutin, als ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit mir gegen Ende meines Studiums nochmal einen Therapieplatz gesucht habe, war das aber auch eine der ersten Diagnosen oder Sachen, die sie so in den Raum stellte, wo sie sagte, kann das sein? Das ist nach wie vor bei mir so eine Randgeschichte, man weiß es nicht so genau, weil irgendwie manche Dinge kann ich, die könnten ADHS-Leute nicht so, wie ich sie kann, aber andere Dinge sind halt auch wieder relativ typisch. Dann hatte ich in der Pubertät eine ganz, ganz ausgeprägte Pubertätsdepression. die sich bestimmt bis Anfang 20 gehalten hat, würde ich sagen, so in abgeebbten Momenten. Ich habe immer noch depressive Episoden hier und da, die sind auszuhalten, aber nicht schön. Aber ich bin halt auch sehr gut darin, meine Zustände irgendwie zu rationalisieren. Das heißt, ich komme dann irgendwie doch besser damit klar, als ich vielleicht damit klarkommen sollte. Manchmal mache ich da auch irgendwie den zweiten Schritt vorm ersten oder was. Und jetzt ganz rezent, nach Abschluss meines Studiums, wurde mir eine Angststörung diagnostiziert. So richtig schön mit Panikattacken und dem ganzen Bums. Und ja, das ist so, glaube ich, der schnellste Überblick über meine Psyche, den ich so geben kann. Aber ich glaube, das reicht ja vielleicht auch erstmal, oder?
Jetzt halt die Fresse. Ich habe auch Probleme.
Ja, red doch mal.
Nein, danke dafür für deinen Bericht auf jeden Fall. Ich habe ja auch einiges davon hautnah miterleben können. Mhm. Können wir später nochmal Anekdoten zu erzählen. Ist vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Ja. Ja. Bei mir ist das ganz ähnlich, nicht ganz ähnlich verlaufen. Tatsächlich, jetzt wo du es erwähnst, war auch bei mir als Kind der Verdacht, dass ich ADHS-spektrumsnah bin, aber das hat sich nie so richtig bestätigt. Die Informationen, die meine Mutter mir inzwischen darüber gibt, sind auch ja, nicht gerade gehaltvoll. Also es wurde wohl so eine leichte Tendenz dahin festgestellt, aber ich hatte nie die typischen Probleme und würde mich davon auch als nicht unbedingt betroffen sehen. Mhm. Was jedoch dann Mitte 2018 bei mir ganz massiv aufgetreten ist, ist eine Angststörung, genauso wie bei dir. Ich würde mich auch selber als angstkrank definieren in der Hinsicht. Und das äußerte sich auch wie bei dir in Panikattacken, bei mir so 2 bis 3 Mal täglich zu den schlimmsten Zeiten, ganz fürchterlich, ganz massiv betroffen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir therapeutische Hilfe gesucht habe, was nicht ganz einfach ist. Gerade in einem sozialen Beruf, in dem ich arbeite, hatte ich große Sorge, dass das auch negativ beeinflusst, was ich beruflich tue. Hat sich dann alles relativ schnell erledigt. Genau, und das war auch zu der Punkt, wo wir beide vor gut einem Monat connected haben, weil du mir davon erzähltest, dass bei dir eine Angststörung diagnostiziert sei und ich ja nun schon seit 2 Jahren damit so benannt kämpfe und wir dann so Spider-Man-Meme-mäßig voneinander standen, so, oh wait, it's me. Großartig. Ja, wer nicht geil gedacht? Sowas.
Ja, aber es ist ein Theme, oder? Irgendwie, ne? Immer mal wieder.
Everything you can do, I can do worse.
Ja, aber also vor allen Dingen auch mit uns und unserer, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind halt auch beides sehr emotionale Menschen, die dazu tendieren, so Gefühle, die sie haben, dann auch recht stark zu fühlen. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend, es ist schön, wenn es schöne Gefühle sind. Kann ich jetzt also von meiner Warte aus auf jeden Fall sagen. Wenn ich irgendwas fühle, was gut ist, wenn ich verliebt bin oder was, ne? Schmetterlinge, alles rosarot, großartig.
Richtig fette Schmetterlinge.
Aber richtig
fette. So ein Schmetterling, Junge.
Ich sag dir, 2 Meter Meter Flügelspannweite. Der Weißkopf-Seeschmetterling. Und wir haben aber auch beide einfach auch, glaube ich, so dieses, auch als wir mal versucht haben, oder was heißt versucht haben, wir haben, finde ich, sehr erfolgreich im Sinne von, wir haben gute Musik gemacht, nur für uns selber halt.
Das stimmt.
Ne, ich finde, da hat man auch schon gemerkt, dass wir da irgendwie auf so einer bestimmten Art viben miteinander. So.
Felix, wir haben vor dem Podcast haben wir über Intro-Musik gesprochen.
Ja.
Wie wär's denn, wenn wir die alten von unten Singles rauskramen und diese extrem depressiven Klavier-Voice-Solo-Tracks direkt als Einstimmung, dass die Leute direkt wieder abschalten, vor dem Podcast packen. Nee, vielleicht lieber nicht, aber erzähl weiter, ja.
Vielleicht auch nicht, nee. Da haben wir im Keller meiner Eltern auf einem verstimmten Klavier mit dem Handy Musikgeschichte geschrieben, ich sag euch.
Es gibt ja im Hip-Hop den Anspruch, dass man real sein muss für das, was also man
das
erzählt.
Das war so real.
Das war für die Musik, die die gemacht haben, dagegen ist Philipp Poisel ein Happy Flower Power Optimismus-Hippie. Das war realer als real. Wir haben auch nebenbei, das muss man vielleicht dazu sagen, exzessiv viel, nicht Fanta Korn, um Gottes Willen, wir sind hier nicht in Hannover, Korn und Spreit getrunken. Mhm. Und
Übrigens auch total im Sinne von dieser ganzen Musik, die wir da gemacht haben. Ja, also
voll.
und so
Cornish. Also wir waren wirklich Romanfiguren come alive. Mhm. So. Also vielleicht kommt der Coming-of-Age-Roman zu Menschen, die uns ähneln, noch in den nächsten Jahren raus, aber ich werde ihn nicht schreiben.
Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich bin immer nicht so zufrieden mit dem, was ich so schreibe.
Ja, ich auch nicht. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei uns beiden emotional.
Genau, bei uns beiden, schwierig. Dass wir beides irgendwie emotional sind. Das ist auch ganz interessant, dass wir irgendwie jetzt wieder zusammengekommen sind, weil wir dann doch irgendwie. Finde ich total spannend, dass wir beide so ähnliche. Ich möchte es jetzt nicht Krankheitsverläufe nennen, weil das klingt so, als hätten wir irgendwie was ganz. Aber es ist ja schon irgendwie so, ne? Aber dass wir beide so ähnliche psychische Verläufe haben, ne? Es ist schon interessant, aber es ergibt auch Sinn einfach. So, also wenn man sich so unsere Biografien anguckt, ich meine, klar sind da Unterschiede drin, ne? Aber auch so über die Spanne unserer Freundschaft hin. Wahrscheinlich, wenn man sich das objektiv angucken würde, was wir beide ja nicht können, dann würde man sich denken, ja, das kommt schon hin. So.
Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir hier vor unserem Mikrofon und reden über Dinge. Weil wir ja ein höchst professioneller Podcast sind, haben wir uns auch ein strukturelles Konzept für jede Folge überlegt. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Wir haben mehrere Rubriken und unsere erste Rubrik ist: Hast du diese Woche schon geweint, Felix?
Ja, witzig. Wir haben darüber geredet und Konzi hat gesagt, er möchte das gerne einführen. Ich war sehr begeistert, auch wenn ich jemand bin, der selber gar nicht so viel weint.
Wir können ja auch draus machen, war dir zum Weinen zumute?
Ja, ich finde das aber gar nicht schlimm. Ich finde das ganz interessant, mich auch mal selber irgendwie damit auseinanderzusetzen, wann ich überhaupt weine und wieso und weshalb. Also da kann man ja auch mal drüber nachdenken, ja. Also nicht, man muss da vielleicht nicht so viel drüber nachsinnen, ne? Man kann ja auch über viele Dinge zu viel nachdenken.
Voll.
Aber mache ich gerne. Aber nichtsdestoweniger kann das ja trotzdem irgendwie interessant sein. Und ich dachte mir, was sind denn so Dinge, habe ich jetzt mal spontan drüber nachgedacht, also so in den 10 Minuten, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, was sind denn so Dinge, die mich zum Weinen bringen? Und ich habe festgestellt, es ist total abgefahren, je älter ich werde, desto häufiger weine ich zum Beispiel bei Filmen. Mhm. So. Und jetzt in der letzten Woche, glaube ich, habe ich nicht geweint, aber ich habe einmal hatte ich so ein Kloß im Hals und das war, das habe ich schon erzählt, ist eigentlich total bescheuert. Das war bei, habe ich eine Folge Family Guy geguckt und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, dass ich eine Folge Family Guy gucke, was ja nun wirklich so eine eine richtig ätzende Klamauk-Serie ist, ne? Also das ist ja nur Scheiße. Family Guy ist ja nur Scheiße. Manchmal kann ich da aber drauf. Also es ist,
ja.
So ist das halt. Manchmal brauche ich halt auch so ein bisschen dumm.
Manchmal braucht man so ein bisschen Scheiße.
Ja. Und dann war da aber irgendwie immer zwischendurch, haben die ja mal so ab und zu so ein paar semi-emotionale Szenen. Und dann habe ich ja echt fast geweint. Das war ganz. Das ist ganz spannend irgendwie. Also was weiß ich, früher als Kind konnte ich zum Beispiel auch König der Löwen gucken, ne? Mufasa ist gestorben und Simba war so, oh, Papa, Papa. Und ich war so, ja, der ist tot. Da sind gerade 30 Gnus drüber gerannt. Was meinst du denn? Der ist tot.
Was machst du?
Simba, du Idiot, hast du noch nie ein totes Tier gesehen? Oder was? Naja, und mittlerweile, also ich kann zum Beispiel überhaupt keinen Disney-Film mehr gucken, ohne dass ich irgendwo zu heulen anfange.
Okay.
Geht nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich kann dir nicht genau sagen, ich kann mich jetzt nicht hinstellen, kann sagen, ja, pass auf, das ist deswegen. Aber es ist so. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend.
Ja.
Und du? Hast du in der letzten Woche geweint?
Ach, das war jetzt
zum Weinen zumute?
Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weine, ich weine auch definitiv mit dem Alter, weine ich mehr und vor allem auch mit der Therapie weine ich mehr, weil mir bewusst wurde, dass ich da sehr viel unterdrücke und es ist mir inzwischen nicht mehr unangenehm, zumindest in den meisten Situationen, das einfach zuzulassen. Ja. Und wenn es dann, meistens ist es auch kein, oh mein Gott, und ich bin total am Boden zerstört, was auch okay wäre, sondern es ist eher ein so, kennst du so diese Hollywood-Crying-Methode, ja. Wo quasi so eine Tropfe läuft aus einem Auge und es ist ästhetisch und schön. Tatsächlich passiert das bei mir genauso. Also eigentlich ist es dann nur so eine Träne und wenn die raus ist, dann kommt vielleicht noch die aus dem anderen Auge aus Solidarität mit, aber das war's dann meistens schon. Und es ist eine Traurigkeit, die dann auch irgendwie, dann ist es gut. Und ist es wie bei dir? Bei Filmen weine ich schon, wenn, also wenn sie gut sind, wenn es keine Tele 5 Trash-Filme sind, die man sich irgendwie aus Jusken Laune reinzieht, da vielleicht vor Lachen, aber ja, da weine ich schon relativ häufig. Ich lasse diese Emotionen dann auch an mich ran. Ich bin generell ein Mensch, der total sensibel für Gefühle ist, auch wenn ich die bei anderen Menschen sehe, weine ich manchmal mit, das ist ganz merkwürdig. Und ich glaube, ich habe bei einem YouTube-Video geweint, aber frag mich jetzt nicht bei was. Ich glaube, es könnte sowas gewesen sein wie sterbender Opa sieht seine Urenkelin noch bevor er geht. Und ich war da so, oh Gott, das ist so schön. Und hab dann kurz geweint. Ja, das irgendwie sowas war es, glaube ich. Witzig, dass das passiert. Ich finde trotzdem, klingt noch so ein bisschen durch in vielem, was man, oder was ich in Bezug auf Weinen von uns jetzt so gehört habe, durch, dass man sich dafür erklären muss. Und dass das unangenehm ist, warum, oder gibt es Momente, wo dir Weinen unangenehm ist? Und wenn ja, warum? Wann war dir Weinen das letzte Mal unangenehm? Kannst du dich an etwas erinnern?
Das ist mal eine richtig gute Frage. Das ist wieder so ein ganz interessantes Ding bei mir. Ich glaube, da ist immer dieser kognitive Disconnect. Ich weiß, dass mir Weinen nicht unangenehm sein muss. Ja, also ich bin mir kognitiv im Klaren darüber, dass das manchmal sogar sehr gut tut. Ich würde sogar immer behaupten, ich habe immer gesagt, Weinen ist immer ein bisschen wie Kotzen. Ist immer das ist voll ätzend, finde ich. Weil ich habe keinen Spaß daran zu weinen. Aber es geht mir danach immer besser. So, also wenn ich irgendwie, wenn es mir richtig dreckig geht und ich bin irgendwie am Heulen, dann und danach geht es mir immer ein bisschen besser. Irgendwas macht das. Ich meine, sonst würden wir das ja wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Das muss ja irgendeinen Sinn haben, so eine Sache. Wann war mir das letzte Mal unangenehm? Boah.
Also ich kann ja mal einspringen. Ja,
mach mal.
Mir war es in meiner Kindheit immer total unangenehm. Ich war schon immer emotional und erinnere mich auch an diverse Tränenausbrüche als Kind. Mir war das als Kind, als Junge, immer total unangenehm.
Ja, das ist
immer.
Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Ganz witzig, meine Oma, ganz, ganz glorreiche Frau, ich liebe meine Oma über alles. Meine Oma hatte aber so ganz ambivalente Herangehensweisen an die Erziehung von Kindern, ja. Zum einen wurde mir immer wieder gesagt, dieser ja, dann doch auch irgendwie rassistische Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wo ich mir so dachte, Oma, ich bin kein Indianer, was soll das überhaupt heißen? Ja,
was soll ich damit anfangen? Was
bringt mir das jetzt? Ich bin hingefallen. Auf der anderen Seite war dann immer, wenn ich nicht geweint habe oder wenn ich irgendwie, ne, dann sagte sie, wenn es weh tut, kannst du ruhig weinen. So, also das war total ambivalent.
Wenn nicht, dann nicht. Und ne? Ich weiß, wann es weh tut und wann nicht.
Ja, also wenn's weh tut, darfst du, wenn nicht, dann nicht. Ja, also das muss schon einen gewissen, also man muss schon irgendwie, genau, das ist ja aber auch, das ist vielleicht ganz interessant, weil das hat ja auch so ein bisschen dieses Bild von, wenn der Schmerz einen gewissen Threshold überschreitet, eine gewisse Schwelle überschreitet, dann darf man weinen, dann ist das gerechtfertigt als Mann oder als Junge. Aber wenn es noch irgendwie auszuhalten ist, dann hat man nicht zu weinen. Das ist nicht richtig so. Ja. Und ich finde das eine ganz, ganz interessante Sache. Ich glaube, das letzte Mal, dass mir sowas unangenehm war, war. Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Weil das ist wieder so das Problem, ich weine halt nicht so oft, ne? Und dann frage ich mich auch, warum, ne? Und aber immer, wenn ich dann weine und so, ich glaube, mir ist immer dann unangenehm zu weinen, wenn alle Leute um mich herum nicht weinen. Das ist dann halt aber oft so irgendwie bei Sachen, die halt mich berühren, aber andere Leute nicht, was weiß ich, das sind dann wieder diese Filme oder sowas, ne? Weil oft bin ich alleine, wenn ich weine. Was vielleicht tatsächlich so eine internalisierte Geschichte ist von wegen, nein, du bist ein starker Alpha-Mann, du musst aber stark sein und du darfst nicht weinen. Ich weiß nicht, aber tatsächlich irgendwie, wenn irgendwelche Filme sind oder was, dann ist irgend so eine Szene und vor allem das Blöde ist, ich weine ja echt bei den kitschigsten Liebesszenen, ne? Und ich kann das nicht abstellen, das ist ganz schlimm.
Warum ist das ganz schlimm, Felix? Also, da ist es schon wieder.
Das ist tatsächlich sowas, wo, weißt du warum? Das ist mir tatsächlich unangenehm, weil ich dann Leute gucken mich an und denken sich, boah, bist du so kitschig oder was? Ja, und dann denke ich mir so, ich glaube ja. Weil ich glaube ja. Ich glaube, ich habe da lange mit gestruggelt, wie man so neudeutsch sagt. Aber ich glaube, wenn ich mal ganz ehrlich bin, mit mir selber auch, Dann finde ich diese Liebesszenen auch so in Disney-Filmen, die ja total übertrieben sind, ne, und total übersteigert. Und dann sehen sich zwei und wissen, ja, wir bleiben unser Leben lang zusammen und irgendwie. Ja. Ich glaube, was mich da immer zum Weinen bringt, ist, und das ist jetzt poetischer, als es vielleicht sein müsste wahrscheinlich, dass ich weiß, dass es so nicht unbedingt ist. Also ich weiß halt, dass echte Paarbeziehungen oft diese Art von übersteigerter Romantik nicht haben. So. Man denkt sich das manchmal irgendwie, aber es ist ja oft nicht so, dass man sich so trifft und sich denkt, ja, wir bleiben für immer zusammen, sondern es ist halt eher, man trifft sich und man guckt mal und man hofft, dass das bestenfalls
ist. Man gibt dem keinen Namen und
genau.
Was sind wir denn jetzt eigentlich?
Boah! Wir brauchen, also ich finde Labels auch ganz scheiße. I called myself out there. Das ist, aber es ist halt wirklich so, es ist manchmal, ich glaube, ich bin einfach so ein El Hoppernes Romantik, so ein Hopeless Romantic, der einfach, ich sehe so Sachen und die sind halt super kitschig und super romantisch und ich finde das so herzzerreißend und ergreifend und irgendwie, und ich arbeite da noch mit, das mir selber auch zu gönnen, das irgendwie schön zu finden. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss das erklären, tatsächlich auch, ne? Auch wo du mich jetzt darauf aufmerksam gemacht hast, ja. wo ich das auch wieder sage. Weil ich immer das Gefühl hatte, nee, das kannst du ja nicht bringen, so als Mann. Da kannst du dich doch nicht hinstellen und kannst sagen, oh, ich finde aber Romantik toll oder so. Doch, kann ich. Habe ich jetzt, also muss man lange mal überlegen. Ne? Und ich habe dann auch irgendwann festgestellt, das ist nämlich dieser Hintergrund von dieser Non-Binary-Geschichte auch einfach. Irgendwann habe ich festgestellt, dass die Welt so viele Dinge von mir verlangt. Und mich so krass in irgendwelche Schubladen stecken möchte, ganz häufig, aufgrund meines Genders quasi, ne? Dass ich dann irgendwann einfach mal für mich selber entschieden habe, Leute, ich glaube, das macht mich alles so, ja, wobei entschieden ist auch festgestellt habe, dass das macht mich alles so, das macht mir, gibt mir so viel Stress irgendwie, immer irgendwie performen zu müssen, dass ich dem Ganzen jetzt einfach nicht mehr, ich mach da nicht mehr mit, so. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das war, glaube ich, das, was ich dann festgestellt habe. Ich habe keine Lust mehr drauf, ein Mann zu sein, weil ich glaube, ich bin nach den gesellschaftlichen Maßstäben, die an mich herangetragen werden, bin ich keiner. Mm. Und das ist in Ordnung so.
Du hast da jetzt schon Stichworte gedroppt manchmal. Also ja. Ich glaube, Judith Butler war es, die auch immer betont hat, dass Geschlecht performativ ist und performt wird. Dass das auch, dass das grundsätzlich einfach immer stattfindet und auch mit Normvorstellungen zu tun hat. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen, Shoutout an J.J. Bowler, Autor von Sei kein Mann zu Deutsch. Ich glaube, auf Englisch heißt es Mask Off. Das ist ein Sozialarbeiter und Poet aus England, der eben auch den Bezug zu Maskulinitäten nimmt und den Wahrnehmungen und Vorstellungen davon, die in der Gesellschaft so vorherrschen. Und dafür, also ganz massiv dafür wirbt, allerdings ohne Zeigefinger oder dergleichen, zumindest auf Individuen, dass es eine Pluralität von Maskulinität geben muss oder allgemein schon gibt. Es gibt sie schon. Jeder ist, also jeder Mann ist das irgendwie auf seine Art und Weise und da gibt es eben nicht diesen einheitlichen Standard, an dem man sich misst. Aber wenn es den gibt und wir kennen alle diese Toxic Masculinity Stereotype, die ich als Kind übrigens besonders toll fand, also so à la Oliver Kahn Rumschrei oder weiß ich nicht, fällt jetzt gerade kein anderer Stereotyp für ein, aber diese aggressiven weißen Männer, die dieses Alpha-Gehabe so zelebrieren, da passt diese Schwäche für Romanze und Wein nicht rein, aber das ist eben auch der Punkt, wo du und ich wahrscheinlich inzwischen offensiver dazu stehen können, zu sagen, nee, wir sind aber Männer, oder ich bin ein Mann, der weint, jetzt kann ich gar nicht mehr von Pluralität, jetzt müssen wir eigentlich den Podcast-Namen ändern, du Sau. Nee,
nein, ich finde das absolut nicht, ich finde nämlich nicht, dass wir das machen müssen, weil, ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht, weil ich bin ja mein Leben lang als Mann aufgewachsen und nur weil ich jetzt irgendwie festgestellt habe, dass mir das nichts bringt und dass ich mich dieser Gruppe nicht zugehörig fühle, das ist ja ein Resultat davon auch. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft wenn ich in einer Gesellschaft aufgewachsen wäre, die mit dem Thema Maskulinität anders umgeht, dann hätte ich diesen Disconnect nicht gehabt. Und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Es ist ja auch so, dass ich immer noch maskuline Pronomen benutze, meistens. Ja. Einfach, weil ich der Meinung bin, es ist mir persönlich, ja, also das ist jetzt eine rein persönliche Aussage, ist mir persönlich oft zu viel Arbeit, den Leuten zu erklären. Und es ist auch auf Deutsch sehr schwierig, geschlechtsneutrale Pronomen zu finden. Und ich bin ja auch in vielerlei von dem, was ich irgendwie performativ so mache und was ich irgendwie, ne, bin ich ja auch irgendwo stereotyp männlich. Ich habe einfach nur für mich selber keine Lust mehr, mich einem bestimmten Klischee selber auch beiordnen zu müssen. Und das ist so eine Sache, die mir auch selber hilft, so ein bisschen zu reevaluieren, was ich mache und aufzuhören, selber auch, was schwierig ist, sich das abzuerziehen, quasi, oder das zu verlernen, effektiv ist vielleicht besseres Wort, zu verlernen, sich nach irgendwelchen Verhaltensmustern zu verhalten, die irgendwie gesellschaftlich vorgegeben sind. Ne? Also, und es ist auch immer spannend, das auch in die andere Richtung, ja, nicht nur irgendwelche Sachen abzulegen, die so stereotyp toxisch maskulin sind, sondern halt aber auch vielleicht Sachen, die man gut findet, die teilweise auch Teil dieses toxisch maskulinen Männlichkeitsbildes sind, aber nicht in sich inhärent problematisch, ja, dass man die ja trotzdem mögen kann. Beispielsweise, wir machen ja beide relativ gerne, zumindest, und du erfolgreicher als ich, so Fitnessgeschichten, ne, und Kraftsport hier und da. Das heißt, wir haben ja beide auch irgendwie so eine bestimmte mehr oder weniger stereotyp männliche Einstellung zu unserem Körper und Idealkörperbau und irgendwie so von wegen und jetzt ein paar mehr Muskeln und irgendwie. Und ich habe das ja auch reevaluiert und habe dann festgestellt, ja, warum mache ich das denn überhaupt? Wieso finde ich das denn? Ist das vielleicht auch so ein Relikt von Alpha-Männchen irgendwie? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, weißt du, das ist, glaube ich, einfach eine ästhetische Frage. Und bin ich zu dem Schluss gekommen, ich finde das für mich schön. Und oder ich finde das für mich persönlich irgendwie auch erstrebenswert. Und seitdem ich dann an dem Punkt angekommen bin, kann ich das anders bewerten.
Ja, geht mir ganz genauso. Habe ich mir übrigens auch die Frage gestellt, ob das bei mir ebenso ist. Und bin zu dem gleichen Schluss gekommen. Aber ich finde das umso wichtiger. Also bei mir fand dieser Disconnect auf dieser Ebene nicht statt. Ich habe mich witzigerweise in jungen Jahren, so 17, 18, als das auch mit dem weiblichen Geschlecht, dem ich aber mich zugezogen fühlte, überhaupt nicht geklappt hat, da habe ich mich immer gefragt, ob ich schwul bin. Das war für mich die Methode, meine Maskulinität in Frage zu stellen, ja, als können schwule Menschen nicht maskulin sein. So bin ich sozialisiert worden. Ja, entweder du bist ein richtiger Mann oder du bist schwul.
Ey, ich sag dir, was ich alles verlernen musste, ne, auch an so
Verhaltensweisen. Ach, ganz furchtbar.
Also ich war, also als Teenager, ja, also als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, ne, also dann wirklich so mit, wie alt war ich da, 14 vielleicht oder was, ne, oder 13 oder so und du dann noch irgendwie ein Jahr jünger oder zwei, wie du bist, anderthalb Jahre jünger?
Anderthalb sind wir ungefähr, fast zwei.
Und da war ich halt wirklich, also da war ich misogyn, da war ich homophob, da war ich ein Stück weit ausländerfeindlich auch. Was ja auch so ein bisschen mit diesem Macho- und Chauvi-Gehabe zu tun hat, ne? Also man muss sich ja auch nur mal die neue Rechte angucken und gucken, was da zum Beispiel für Männlichkeitsbilder vorherrschen. Die haben ja alle was damit zu tun. So. Also da sind
voll.
Ja, da reicht sich viel die Hand.
Aber da kommt halt eben auch unser Kleinstadt-Hintergrund total ins Spiel. Ich kannte einfach auch keine schwulen Menschen mit 17. Ich habe nicht kennengelernt, dass da überhaupt kein Widerspruch zwischen Mann sein und ja, sexueller Präferenz bestehen muss. Ich hatte diesen Aspekt der Geschlechterrolle überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kam alles mit der Zeit. Also auch Shoutout an meine inzwischen tatsächlich zahlreich vorhandenen schwulen Freunde, queeren Freunde. Ich liebe euch sehr. Und genau, also dieser Disconnect, den du erfahren hast, hat bei mir nicht stattgefunden, sondern bei mir ist es die gegenteilige Richtung, dass ich immer mehr dafür eintrete, dass auch Mann folgende Charaktermerkmale oder Vorlieben haben kann. Ich bin nämlich auch wie du, ich stehe ganz offen dazu, dass ich Kitsch ganz fantastisch finde in den meisten Fällen. Nur wenn er schlecht inszeniert ist, passt mir das meistens nicht. Ja, das und genau, ich weine zum Beispiel auch bei kitschigen Sportmomenten. Also wenn LeBron James in der NBA einen emotionalen Sieg beim Basketball holt, dann da habe ich da schon ein Tränchen im Auge und das ist mir nicht peinlich und ich stehe dafür ein und das ist voll okay. Hat aber auch damit zu tun, dass ich, um auch mal meinen Background noch weiter auszuführen, für die Leute, die mich gerade zum ersten Mal seit 6 Jahren hören oder so, als Erzieher in der Kita arbeite und das einfach auch ein Stück weit wichtig finde, das Kindern vorzuleben, dass das okay ist und dass ich auch als Mann zwei Ohrringe trage, die nicht nur Fake-Plugs sind, sondern so richtig mit Ringen und so. Ich wurde da schon gefragt, warum ich Mama-Ohrringe anhabe und dergleichen. Also es ist total wichtig, diese Stereotype aufzubrechen und auch das ist ja irgendwie die Intention hinter unserem Podcast, dass wir da auch ein Stück weit uns als vulnerabel outen, auch als Mann wahrgenommene Person, ne? dass wir ja. mit unseren Angststörungen, unseren psychischen Problemen offensiv genau. umgehen und dann eben erläutern, wie es uns damit geht.
Ja. Genau. Ich bin ja auch mehr oder weniger freiwillig, ja. Man nennt das ja, habe ich gelernt von meiner Partnerin, Mask Presenting. Also ich bin ja Masculine Presenting Non-Binary. Das heißt also, ich habe ja trotzdem noch einen großen Bezug zu dieser ganzen Maskulinitätsnummer. Deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, dem da insofern beigeordnet zu werden. Und ich glaube, im Kontext von diesem Podcast zum Beispiel kann ich auch gerne ein Mann sein. Nur so im gesamtgesellschaftlichen Kontext fühle ich mich da dann unglücklich.
Ja. So. Ja, man ist
was. Bisschen flexibel einfach auch.
Man ist als was man sich fühlt. Ja. Mann mit Doppel-N vielleicht in diesem Kontext sogar. Und so, es ist, wie es ist. Und das Wichtigste ist, dass wir uns damit wohlfühlen. Ne? Ja. Und dass wir dafür dann auch eine Bezeichnung finden können. Und ich bin froh für dich, dass du diese Bezeichnung gefunden hast, dass du dich damit auseinandersetzen kannst auf der Ebene. Kommen wir trotzdem zur nächsten Kategorie.
Jawohl.
Hast du diese Woche schon Angst gehabt? Oder wann hast du diese Woche schon Angst gehabt?
Oh ja.
Das ganz kurz, was, diese Frage kannst du beziehen auf grundsätzlich einfach Angst, aber auch Panikattacke oder so, wie es deinem Komfortlevel entspricht. Ja.
Also bei mir ist es so, das ist vielleicht relevant irgendwie, um das auch einzuordnen. Ich habe eine relativ anstrengende Lebenssituation. Das hat auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun, weil die mich ja auch einschränkt in den Sachen, die ich so machen kann. Und zwar habe ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, letzten Monat habe ich mein Masterstudium erfolgreich abgeschlossen und bin jetzt, Dankeschön, bin jetzt fertig, ja, ich habe 6 Jahre studiert und bin jetzt raus aus der Nummer, also das ist jetzt vorbei, ja, das ist jetzt so ein Lebensabschnitt, der ist jetzt durch und jetzt stehe ich hier auf breiter Flur und weiß nicht wohin und ich habe Pläne. Und ich gucke auch, ne, und hier und nach dem Job da und hier und da und blups. Und das Problem ist, es ist alles sehr unstet und unklar bei mir momentan, ja. Wo geht's hin? Was machen wir denn da überhaupt und irgendwie? Und das ist tatsächlich etwas, mit dem ich mich sehr schwer tue und das auch Angstzustände durchaus gut triggern kann. Ob das jetzt Panikattacken sind oder einfach so ein generelles Unwohlsein von wegen, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich habe auch das Gefühl, ganz oft in letzter Zeit, ich bin inadäquat in dem, was ich tue. Ja? Also im Sinne von, ja, irgendwie müssen doch die Leute jetzt erwarten, dass ich, wenn ich mit meinem Master fertig bin, irgendwie mein Leben alleine auf die Reihe kriege. Es kann doch wohl nicht angehen. Was ist denn los mit mir? Ja?
Was ist denn los mit dir?
Eben. Und das ist ja Schwachsinn. Also, ne, ich weiß ja eigentlich auch, dass meine Familie zum Beispiel nicht denkt, ach, der Felix schon wieder, der Vollidiot, hat sein Studium abgeschlossen und sitzt da zu Hause rum. Ich glaube wohl, es hackt. Ja. Aber ich kann auch sonst nichts machen. Ja, ich kann ja nicht rausgehen, ich kann nicht verreisen oder sowas. Das sind Sachen, die man normalerweise nach dem Studium gerne mal macht. Man nimmt sich ja gerne irgendwie eine Auszeit nach solchen Zeiten und sagt, ja, okay, jetzt mache ich ja irgendwie mal 2 Wochen irgendwie was anderes oder einen Monat oder sowas, ne, dass man sagt, hier, ich gehe da mal raus aus der Nummer und versuche das neu anzuordnen. Das kann ich nie machen. Deswegen bin ich halt momentan generell immer so ein bisschen uneasy. Angst habe ich vor allem in letzter Zeit. Gestern habe ich mich auf Corona testen lassen. So, das 2. Mal jetzt schon, weil ich habe Husten. So, da habe ich immer direkt ein bisschen Panik. Ich war zwar ganz optimistisch, dass da nichts ist, weil wo ich wohne, da geht's mit den Corona-Zahlen. Aber nichtsdestotrotz, da hatte ich ein bisschen Muffensausen, das ging aber. Immer wenn ich irgendwie Sport mache, habe ich Dinge mit dem Herzen. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich Panikattacken, vielleicht auch was anderes. Das macht mir auch sehr viel Sorgen. Und gestern Nacht hatte ich die typischste Panikattacke, die ich immer habe. Also so, das ist so, das habe ich aber auch schon lange, lange Zeit. Sowas ganz, ganz Normales, in Anführungszeichen. Ich lag im Bett, bin gerade am Einschlafen, meine Gedanken drifteten so und meine Gedanken waren so, boah, bis jetzt 25, ne? Nochmal 25, bis 50, nochmal 25, bis 75, ob du das noch erlebst? Also so, ne? Life. Total abstrus einfach, ne? Eigentlich, aber das ist so dieses, stimmt, ich bin ja sterblich. Und zack, saß ich komplett aufrecht im Bett. Und war, hatte einen Puls von 120 und war so, oh Gott, ich bin ja, der Tod, ist er schon hier? Wann kommt er denn? Ich weiß es gar nicht.
Hallo, servus, ich bin der Tod, ja, hier, bitte.
Mhm. Ja, Existenzängste einfach auch so ganz, ganz, ganz basale, ja. Das hatte ich jetzt länger nicht, deswegen hat mich das sehr negativ überrascht. Allerdings passt es auch irgendwie in meine unstete Gesamtsituation gerade ganz gut rein. Also ja, ich hatte in letzter Zeit, ich habe viel Angst momentan. Meistens irgendwie so als ein generelles Gefühl von irgendwas ist im Busch, irgendwas hast du vergessen, irgendwas kommt noch. Es kann nicht sein, du hast A, zu viel Geld auf dem Konto, irgendwas hast du vergessen zu bezahlen. Außerdem, hast du heute schon gegessen? Ja, nein, vielleicht hast du heute schon genug. So, ich grübel viel, was ja auch irgendwie so eine Art von Unstetheit, ne? Unsteten und Angst und sowas ist. Also ist eine konstante Geschichte gerade, ein bisschen anstrengend.
Sehr angstbelastet. So ist es manchmal.
Ja. Bei dir?
Ja, definitiv. Ich habe jede Woche Angst. Aber die Angst äußert sich immer anders. Also ich kann von Glück sagen, dass meine Lebenssituation auch gerade unglaublich stressig ist, aber ich das auf jeden Fall als temporär begrenzt sehe. Und mein Umfeld grundsätzlich viel stabiler geworden ist, als das zum Zeitpunkt des ersten Auftretens meiner Angststörung, meiner Panikattacken war. Ich hatte keine richtigen Panikattacken, aber ich erkenne mich in vielen von dem wieder, was du sagst, insbesondere als es bei mir so losging 2018. Ich hatte nämlich auch Panikattacken beim Sport, das ist nicht cool, in einem sehr belebten Fitnessstudio mit 1000 Leuten, die einen angucken könnten, plötzlich zu spüren, dass das Herz durchdreht und man sich wieder am Rande einer Herzmuskelentzündung wähnt, die jetzt gerade wieder durchschimmert, ziemlich verbreiteter, als man denkt. Da fängt man an, das zu googeln und ist so, ja, also wenn das Herz rast, einfach so, ohne Grund, das ist nicht gesund, da sollten sie zum Arzt gehen und vielleicht ist ja auch Herzmuskeln und dann sollten sie ganz schnell zum Arzt gehen, weil dann könnten sie sterben. Das ist nicht geil. Genau.
Ja.
Aber bei mir ist es im Moment auch wieder so eine leichte Hypochondrie, die durchkommt. Das ist bei Angststörungen nicht ungewöhnlich. Man generalisiert die Unsicherheiten oder ja, was gerade im Leben so an negativen Einflüssen ist, auf alle Lebensbereiche. Und ich kann da mal eine Anekdote dazu erzählen. Mitte 2018 war ich überzeugt, ich hätte Multiple Sklerose. Ich hatte nämlich so Semi-Lähmungserscheinungen. Oder andersrum, es fing an mit einem Kribbeln in meinen Beinen. Und ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, sowas hatte ich noch nie erlebt. Es fand immer statt, wenn ich mich hinlegte und da bin ich durchgedreht. Ich habe wirklich gedacht, scheiße, jetzt sterbe ich. Ich werde früh, mit Anfang, Mitte 20, werde ich jetzt an irgendeiner unheilbaren Nervenkrankheit verrecken. Das ist nicht geil. Und dachte dann erst, ich hätte amyotrophe Lateralsklerose, auch bekannt als ALS oder die Krankheit, die Stephen Hawking so lange überlebt hat. Normalerweise geht man daran viel schneller und viel elendiger zugrunde. Und dann dachte ich, Multiple Sklerose, das ist es jetzt, das Kribbeln. Ich habe mir betroffenen Videos angeguckt, ich habe das gegoogelt. Ganz furchtbar und war dann am Ende sogar beim Neurologen. Beim fucking Neurologen saß ich mit meiner Schwester, die meine Hand halten musste, und habe auf meine Diagnose gewartet, die da hieß, ja, ist nix, ist Stress. Sie haben Restless Leg Syndrom, nennt sich das. Kann immer mal wieder auftreten. Hier haben sie eine verschreibungspflichtige Medikamentenpackung. Wenn es schlimm wird, nehmen sie das. Wenn nicht, dann nicht. Alles andere haben sie nicht, ist Quatsch. So, und im Endeffekt brauchte ich nur diese Bestätigung, damit das komplett aufhörte. Ich hatte auch so eine Anspannung in meinen Beinen die ganze Zeit. Ich hab plötzlich angefangen zu schwitzen in meinen Beinen. Meine Hose war von innen nass an meinen Beinen, als ich mit meiner Schwester die Praxis verlassen hatte, weil dieser ganze Stress, dieser Druck plötzlich rausging. Also da bewegen wir uns jetzt auch im pseudowissenschaftlichen Bereich. Ich bin kein Mediziner, aber da hat sich irgendwas gelöst bei mir. Und seitdem war das, also bis auf wenige Ausnahmesituationen, wo ich dann aber wusste, woher das kommt, war das weg. So, das ist aber lass mich noch kurz zu Ende erzählen. Diese Generalisierung auf Gesundheit ist bei mir immer noch sehr stark. Wenn ich krank werde, werde ich unsicher. Ich habe auch sofort Angst, dass das was Ernstes ist. Und mit Corona ist das natürlich der Super-GAU. Also ich hatte zum Beispiel diese Woche den Eindruck, ich wäre etwas kurzatmig. Und Kurzatmigkeit ist kein Witz, das ist nicht geil. Und dann dachte ich sofort wieder, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt Corona habe? Ich habe am Wochenende die Hochzeit meiner Schwester auf dem Terminplan. Meine Freundin kommt zu Besuch. Was ist, wenn ich meine 80-jährige Oma anstecke? Das ist alles nicht geil. Und dann fängt man an, in so eine Negativspirale zu gehen. Das ist bei mir auch noch so. Nur inzwischen, nach anderthalb Jahren oder einem Jahr Therapie, erkenne ich das und kann mich da gut zurücknehmen, sodass ich diese Woche keine Panikattacke hatte. Ich hatte generell schon keine richtig ausgewachsene Panikattacke mehr seit Ewigkeiten. Bin ich auch sehr dankbar für. Ich hatte das lang genug, 2-3 Mal am Tag, für so eine halbe Stunde jeweils. Also also auch viel länger als der Durchschnitt das hat. Ist nicht geil, muss man nicht haben. Aber ja, ich hatte Angst, ich kann aber damit umgehen, muss ich empowernd sagen. Ich habe es noch unter Kontrolle.
Das ist schön zu hören auch tatsächlich. Ich kann da auch ein Lied von singen, ne? So diese Hypochondrie, das habe ich auch. Ganz großartig. Was ich nicht schon alles dachte, was ich habe. Netzhautablösung. Ja, also was weiß ich, gucke in den Himmel, sehe plötzlich so weiße Punkte, sage, oh,
oh Gott,
jetzt geht's los. Vor allen Dingen, dass ich dann überhaupt zum Arzt gegangen bin, ist ja für mich schon fast eine Revelation. Normalerweise sitze ich sowas aus. Ja, die Idee mit MS hatte ich tatsächlich auch schon mal. Und dann war ich so, mein Großonkel ist an MS gestorben. Es gibt da Studien, die sagen, es gibt eventuell so eine erbliche Komponente bei der ganzen Geschichte. Mach mal lieber, geh mal lieber irgendwo hin. Letztlich habe ich nichts gemacht. Ja, aber das Einzige, was ich hatte, war, mir ist so eine Stelle am Bein eingeschlafen. So eine kleine Stelle am Bein ist mir eingeschlafen. Und dann war ich so, Das war dann aber 2 oder 3 Tage so. Und dann habe ich mich nochmal schlau gelesen irgendwie und war so, weiß ich nicht. So ein MS-Schub dauert eigentlich nicht 2 oder 3 Tage. Sagt das Internet? Ich weiß es nicht. Naja, ich war damit beim Hausarzt, weil zum Neurologen kommst du ja so einfach eigentlich nicht.
Nee, brauchst du eine Überweisung.
Ich gehe zum Hausarzt und sage meinem Hausarzt, ja, das und das. Und der sagt, naja, sagen wir es mal so, das wäre der seltsamste Fall von MS, den ich je gehört habe. Woran kann das noch liegen? Na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie haben Sie denn in letzter Zeit geschlafen? Ja, nicht so gut. Aha. Und so. Naja, also vor allen Dingen, ich habe eine schiefe Wirbelsäule. Die macht auch ganz witzige und abstruse Dinge, wenn ich mich nicht drum kümmere. Also wenn ich nicht irgendwie regelmäßig Sport mache oder sowas, ne, dann macht das ganz komische Dinge, auch im Kopf oder so. Da macht das Kopfschmerzen. Ich hatte so Gesichtsfeldausfälle. Da war ich auch so, oh nein.
Kann auch stressbedingt sein. Habe ich schon mal gegoogelt.
Das ist auch ein MS-Symptom. Ja, und dann habe ich tatsächlich eine Freundin von mir, die hat tatsächlich MS. Die hatte ganz andere Symptome. Und das.
Also aber es ist ja auch die Krankheit der 1000 Gesichter, Felix. Auch ja. Das weiß ich noch von meinen, wie heißt das, Netzdoktor-Foren, wo ich mich reingelesen habe. Es ist die Krankheit der 1000 Gesichter.
Aber du hast auch immer, wissen. Also, das Schlimmste ist, wenn du anfängst, deine Krankheiten zu googeln, ist immer tödlich. Also,
genau, also Empfehlung, Podcast-Empfehlung dieser Folge, googelt eure Symptome nicht. Macht es nicht. Wenn es wirklich was Ernstes ist, was über lange Zeit bestehen bleibt, klärt es beim Arzt ab, geht zum Hausarzt, schämt euch nicht dafür. Googelt es nicht. Ihr habt immer Krebs oder
irgendeine degenerative Nervenerkrankung.
Degenerative Nervenkrankheiten. Und ich glaube, die wenigsten Leute, die tatsächlich eine Diagnose in dem Bereich gestellt bekommen haben, haben erfolgreich ihre Symptome gegoogelt und waren so, alles klar, ich habe Krebs. Und dann kam die Diagnose und dann sind sie gestorben. Ist wahrscheinlich meistens anders aufgetreten. Ja, da, wo man sich eben nichts denkt. Genau. Nee, also, googelt eure Symptome nicht.
Macht das absolut nicht. Nicht googeln. Ich kenne das. Ich muss mich da selber zurückhalten. Ja, was weiß ich. Ich denke mir dann so,
man erwischt sich dabei, auch, ne?
Genau, ich bin so ein bisschen kurzatmig. Nein, komm, geh weg.
Lungenkollaps. Lass bleiben.
Ja, ne, auch diese ganze Herzmuskelentzündung, da hatte ich ja auch den Gedanken, ne, aber das ist bei mir losgegangen, ich bin zum Sport gegangen und ich hatte gerade eine Erkältung hinter mir. Das war das erste Mal, dass ich auf Corona mich hab testen lassen. Hatte gerade eine Erkältung hinter mir und war so, oh, wie ist denn das? Nach einer Erkältung kann ich da Sport machen? Dann habe ich so gegoogelt, good natured, wie ich so dachte. Ja, wie ist denn das? Nach der Erkältung Sport machen. Und die Internetforen alle so, machen Sie das bloß nicht, Sie sterben.
Sofort. Direkt. Ja, kenne ich.
Sie fallen direkt auch tot um.
Ja, genau. Ja,
und das Ding ist ja so eine Herzmuskelentzündung. Erstmal, ja, das ist häufiger, als man meint, ist in den meisten Fällen aber halt auch verhältnismäßig schnell, in Anführungszeichen, wieder gegessen. Also das heilt von alleine aus, da macht man auch nichts eigentlich. Es sei denn, das ist schon richtig schlimm und du hast irgendwie Probleme mit dem Herz oder was. Das heißt, selbst so eine Herzmuskelentzündung, da kriegt man dann im Zweifel so eine Diagnose. Und dann ist gut. Das kann man aber auch relativ einfach feststellen. Auch solche Sachen sind Sachen, wenn man das Gefühl hat, mit mir stimmt was nicht, ist jetzt mal meine Empfehlung, an die ich mich selber mehr halten könnte, auch tatsächlich. Hausärzte haben einfach auch so eine Daseinsberechtigung, genau in dem Metier. Und noch so ein Tipp, wenn ihr feststellt, euer Hausarzt nimmt euch nicht ernst, sucht euch einen anderen. Also ich bin mit meinen Geschichten da hingegangen zum Hausarzt und war so, guten Tag, ich habe das Gefühl, ich bin kurzatmig. Die sagten, guten Tag, wir machen jetzt erstmal einen Lungenfunktionstest. Ne? Unauffällig gewesen. Das hat mich erstmal ein bisschen beruhigt. Dann war ich so, ja, aber ich habe ja das Gefühl, trotzdem, ich bin kurzatmig. Die haben gesagt, na gut, Sie haben ein Symptom, hier ist ein Asthma-Spray, nehmen Sie das, wenn Sie das Gefühl haben, das hilft, cool. Wenn Sie das Gefühl haben, das hilft nicht, hören Sie bitte auf, das zu nehmen. Hat nicht geholfen, habe ich aufgehört. Dann bin ich hingegangen, habe gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, mit meinem Herzen stimmt was nicht. Die haben gesagt, wunderbar, machen wir ein EKG. Also ja. Auch, die haben auch nicht gesagt, ja, das kann ja wohl nicht sein oder irgendwie, sondern die haben gesagt, cool, machen wir ein EKG. Dann haben sie ein EKG gemacht, das EKG war unauffällig, fertig, bums.
Ja. Genau, man kann ja generell mal sagen, man lässt sich da schnell auf Sachen ein, die der eigenen Überzeugung auch dienlich sind. Also das ist dann so heuristisches Denken, ne? Und du bist als Betroffener, neigst du dazu zu vernachlässigen, was so reale Wahrscheinlichkeiten sind.
Ja.
Ne? Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass ich jetzt auch zum Beispiel Corona habe? Also das war wirklich mein Gedanke. Ich hatte zwar Kontakt zu mehreren Menschen aus verschiedenen Orten am Wochenende, weil ich auf einem Junggesellenabschied war. Ja, Shoutout an die Boys, wenn das einer von denen hört. Aber dann war so meine Frage, okay, davon hatte keiner auch nur Erkältungssymptome. In Berlin ist zwar Hotspot, aber ich kenne niemanden, der infiziert ist. Ich hatte auch keinen Kontakt zu Menschen, die infiziert sind. Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt infiziert habe? Und da kommt man ganz schnell auf verschwindend geringe Zahlen.
Also
ruft sich dann nochmal in Erinnerung, okay, ist es jetzt wirklich so schlimm? Und das ist auch die Art, dann mit der Angst umzugehen. Ne? Stell dir die Fakten gegenüber so und guck wirklich, okay, wie krass ist mein Bias jetzt gerade gegenüber den winzigen Anhaltspunkten, dass irgendwas mit mir ganz massiv nicht stimmen könnte? Und ist es vielleicht doch einfach nur die gute alte Angst? Und siehe da, bei mir, also die Kurzatmigkeit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kommt sie so ein bisschen wieder, aber daran merke ich ja auch schon, dass es so psychischer Aufmerksamkeitsfokus ist. Man hört auch die ganze Zeit in sich hinein. Also du hörst nicht auf körperliche Symptome zu achten. Ich habe immer in dieser Zeit 2018, habe ich immer gehorcht, oh Gott, zittern meine Beine gerade, wackelt da irgendwas, zuckt da irgendwas. Ja. Und der Körper zuckt manchmal. Es sind total normale Symptome, die man da hat, die einfach für deine körperliche Aktivität sprechen. Du bist kein kalter Sack, ne? Sonst wärst du tot. Dann muss man auch irgendwann aufhören, sich zu wundern.
Ganz genau.
Und einfach die Realität als Wandel akzeptieren. So.
Ja. Meine Ärztin sagte auch, also ich war ja gestern nochmal da, ne, Corona-Test gemacht und habe gesagt, ey, können wir vielleicht irgendwie ein Belastungs-EKG machen? Ich habe immer noch das Gefühl, irgendwas ist schief. Und sie sagte, ja, kein Thema, ich schreibe Ihnen das auf, machen wir ein Belastungs-EKG in 3 Wochen. Aber, hören Sie, wenn man anfängt, sich selber ganz genau zu beobachten, und das macht man ja oft, wenn man denkt, irgendwas läuft nicht richtig, dann hat man auch immer irgendwas. Nicht, weil man irgendwie krank ist, sondern weil man so sehr auf sich achtet. Wenn man zum Beispiel immer anfängt, das habe ich dann die Zeit gemacht, was weiß ich, dauernd meinen Puls zu messen. Ja, also ich habe dauernd meinen Puls gefühlt und war so, na, ist der gut? Weiß ich nicht. Ja, dann sagte sie, dann merkt man irgendwas. Da muss nichts sein, aber man merkt irgendwas. Und das macht unruhig und dann ist das noch viel schlimmer. Ja. Und was meine Therapeutin mir gesagt hat auch und was mir auch geholfen hat tatsächlich, Angst ist so eine blöde Kuh, die man manchmal auch aussitzen muss. Das ist dann so, das muss man dann fühlen. Das ist super schwierig, davor nicht weglaufen zu wollen, weil man hat ja diesen komischen Fight-or-Flight-Reflex. Ne? Also sobald man dann irgendwie auch gerade so eine Panikattacke kriegt, denkt man sich so, okay, entweder schlage ich jetzt wieder zusammen oder ich renne weg.
Ja.
Aber du kannst ja nicht, weil da ist ja nichts. Also da ist ja nicht wirklich was, ist ja eine irrationale Angst effektiv meistens. Ne? Was heißt meistens? Eigentlich immer. Ne? Panikattacken sind ja nie irgendwie rational. Sonst wäre es ja einfach nur Angst. Und man sitzt dann da und hat nichts, gegen das man kämpfen kann oder vor dem man weglaufen könnte. Und dann muss man da sich einfach mal hinsetzen und sagen, guten Tag, ich sitze das jetzt aus. Ich erfahre jetzt Angst und das ist so. Und wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Punkt. Das ist manchmal einfach Kacke, aber es ist auch wieder vorbei. Und das ist schwierig, ja, aber es ist, wie es ist.
Und insofern, das ist auch etwas, was man in der Therapie lernt, gerade in der Verhaltenstherapie, bezieht sich ja auf mein Verhalten, wenn ich Angst habe, was kann ich tun? Es ist unglaublich schwierig, das auszuhalten, wenn das Herz rast, wenn du denkst, ich habe einen juvenilen Herzinfarkt gerade, wenn du merkst, so wie auch bei mir, das bei meiner allerersten Panikattacke war, ich hatte Wahrnehmungsveränderung, ne? Also ich hatte plötzlich das Gefühl, mir drückt was von oben auf den Kopf, weil ich hyperventiliert habe und habe wirklich gedacht, mein Gehirn friert gerade ein, ich habe, weiß ich nicht, einen Hirnschlag oder so und ich hatte Pfötchenstellung, nennt man das, also meine Hände waren nach innen gekehrt, weil ich Sauerstoff unterversorgt oder überversorgt war, eins von beiden, da sind richtig körperliche Symptome dabei, bis es dazu kommt, muss man wirklich schon viele Verhaltensfehler in Anführungszeichen machen und sich in der Angst verstärken.
Und was auch
und, wichtig ist, das kann man frühzeitiger erkennen und frühzeitiger intervenieren und dann einfach das flaue Gefühl im Magen aushalten, bis es vorüber ist.
Und was auch ganz wichtig ist, ne, wenn man, das ist der erste Schritt, also das ist ja vielleicht irgendwie jetzt mal so ein Tipp von uns zwei Angstgestörten an Leute, die sich denken, oh, sag mal, jetzt haben die so Sachen erzählt, das kenne ich, bin ich vielleicht auch angstgestört. Wir können das absolut nicht diagnostizieren, wir sind nur zwei Stimmen aus dem Lautsprecher und haben keine Bildung dahingehend. Wir haben nur Erfahrung. Diese Erfahrung lehrt uns dann aber, die erste wichtigste Sache bei solchen Geschichten ist immer, einfach mal zum Arzt gehen, sagen, guten Tag, das und das sind meine Probleme, was kann das sein? Und dann erstmal klinisch abklären lassen, ob irgendwas los ist. Wahrscheinlich ist da nichts. Wirklich, alles kein großes Drama. Dann kann man tatsächlich irgendwie so eine psychotherapeutische Beratung in Anspruch nehmen. Und dann, wenn man aber zum Beispiel auch vom Arzt weiß, man hat keine klinischen oder keine physischen Befunde, ja, da ist nichts, dann ist es auch ganz wichtig, sich daran zu erinnern, auch die heftigste Panikattacke mit Hyperventilieren und irgendwie, und vielleicht wird man sogar ohnmächtig, weil man hyperventiliert, ja, die bringt dich nicht um. Mhm. Du stirbst nicht von der Angst. Es fühlt sich so an, aber Angst bringt dich nicht um. Das ist total kacke, aber vielleicht kann das so, gerade wenn man eine ganz krasse Panikattacke hat, kann das einen tatsächlich vielleicht auch mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Da kannst du nicht dran sterben. Angst macht dein Körper nicht. Der macht vielleicht komische Dinge und dann hyperventilierst du und dann kippst du vielleicht um, so. Aber wahrscheinlich sitzt du sowieso oder so. Stehen mit Panikattacke finde ich immer anstrengend.
Muss nicht sein.
Das ist
Stehen, das sowieso anstrengend.
Das lasse ich dann lieber.
Ja. Aber man muss natürlich trotzdem dazu sagen, es ist normal, das auch in der Situation zu vergessen.
Ja, klar.
Also jedes Mal, wenn die Panikattacke vorbei ist, rechnet man nicht damit, jemals eine neue zu haben. Das hatte ich auch, als ich sie mehrmals täglich hatte. Da denkst du, war ich dumm. Natürlich. Natürlich sterbe ich nicht. Der Quatsch, Herzinfarkt, Mitte, Anfang 20, Quatsch.
Und dann ging es wieder los.
Und denkst du, oh Gott, aber was ist denn da hier? How to have a Herzinfarkt? Was sind Symptome? Mhm. Oh Gott, ich habe alle Symptome. Ich bin halbseitig gelähmt. Oh mein Gott. Trotzdem ganz normal. Aber das dazu. Können wir ja in einer separaten Folge zu Panikattacken und unseren Erfahrungen damit nochmal besprechen. Lass uns nochmal schnell zu den letzten beiden abschließenden Punkten kommen.
Klar.
Worauf wir wollen, um das nochmal vorweg zu sagen, wir wollen nicht nur über die harten Seiten unseres absolut schwierigen, gestörten Lebens sprechen, sondern wir wollen eben auch ein bisschen Optimismus reinbringen und enden deshalb immer mit zwei positiven Fragen oder Aufgaben. Worauf freust du dich, Felix? Worauf freust du dich in der nächsten Woche, trotz Angststörung, trotz stressiger Zeit, trotz allem Möglichen?
Ja, tatsächlich so eine richtige trotz stressiger Zeit-Geschichte. Und zwar hat am Montag meine Mutter Geburtstag und Yay. Ich fahre am Wochenende nach Hause. Und gleichzeitig an demselben Montag ist eigentlich auch so eine Pen-and-Paper-Runde von Leuten, die sich eigentlich nur aus dem Internet kennen, im Internet zusammengefunden haben und die wollten das so in Person spielen. Ich habe in meinem absolut abgefuckten Quarantäne-Brain, das ist falsch, Felix, in meinem Selbstisolations-Brain, es gab nie eine Quarantäne in Deutschland, ich will das mal ganz kurz, ganz, ganz relevant, nur für Menschen, die Corona hatten oder Verdachtsfall waren, gab es jemals Quarantäneregelungen in Deutschland, es gab nie eine Quarantäne, es gab nie einen Lockdown, ich möchte das nur mal ganz kurz gesagt haben, weil immer viele Leute davon reden, es stimmt einfach nicht, so, mein Corona-Brain, sagen wir es einfach mal so, war so, ja, Tage und Daten, ne? Ja, ich habe überhaupt voll verpennt, dass das derselbe Tag ist. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen rumjonglieren. Aber ich freue mich eigentlich auf beide Sachen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie unter einen Hut kriege. Und das wäre was, worauf ich mich sehr freue in der nächsten Zeit. Ja, so in der nächsten Woche, genau.
Und schön. Bei dir? Ich, nächsten Woche konkret. Meine Freundin wird da sein. Darauf freue ich mich immer. Also wir führen eine Fernbeziehung und wenn sie hier ist, ist das immer ganz wundervoll. Genau, darauf freue ich mich. Und konkret in der nächsten Woche, also ich freue mich auf die Hochzeit meiner Schwester, die jetzt stattfinden wird.
Ich wollte gerade sagen.
Weiß ich gar nicht, worauf freue ich mich noch. Ich freue mich immer darauf, nur eine 4-Tages-Woche zu arbeiten. Hm. Also ich arbeite 30 Stunden, reicht aber auch, wenn man nebenbei noch studiert. Und habe deshalb immer eine verkürzte Woche. Und eigentlich habe ich keinen Grund, mich darauf nächste Woche nicht zu freuen. Und ich habe Pen and Paper, Donnerstag, auch wie du. Wir sind beide ja fleißige Tabletop-Rollenspieler. Hm. Darauf freue ich mich auch. Ich freue mich auf die Menschen, die da mit dabei sind. Und ja, generell auf die Menschen, die aktuell meinen Freundes- und Bekanntenkreis so bereichern. Darauf freue ich mich. Kommen wir zur letzten Aufgabe. Wir beide stellen uns als Challenge, die wir dann in der nächsten Podcast-Folge beleuchten, wie sie ausgegangen ist.
Es ist ja 2020, ne? Es muss ja alles eine Challenge sein.
Hashtag Selfcare-Challenge, Hashtag Männer, die weinen. wir stellen uns eine kleine Selfcare-Aufgabe. Das ist als Betroffener von Angststörung gar nicht so unwichtig, weil es immer wichtig ist, wichtig, dieses Wort ist sehr häufig, auf sich selbst aufzupassen. Ne? Was tut mir gut? Auch die positiven Dinge, weil wir ja schnell auf die negativen achten und so viel darüber sprechen, auf die positiven Dinge auch ein Auge zu haben. Und wir stellen uns eine Selfcare-Aufgabe. Felix, nächste Woche oder in der folgenden Woche nach diesem Podcast-Aufnahme-Date wirst du ein Positiv-Tagebuch führen. Du wirst Dinge und Kleinigkeiten aufschreiben, die super waren, und in der nächsten Folge drei davon näher beleuchten. Kurz und knapp und was wundervoll war. Und genau, es geht einfach darum, dass du immer, wenn du was Schönes erlebst, kannst du dir irgendwie eine kurze Notiz dazu machen, irgendwie nur geiles Essen gekocht. Sex gehabt. oder sowas ähnliches. Wie du möchtest. One of these Mach das, wie du more möchtest. Than the other. Beim Sex geiles Essen gegessen. Sex nicht so.
genau. Ja, großartig. Das ist eine schöne Aufgabe. Ich glaube, das kann mir auch helfen. I am looking forward to it. Jetzt habe ich noch was, worauf ich mich freue. Mein Positiv-Tagebuch zu führen.
Wundervoll. Ja. Hoffentlich nicht Corona-positiv.
Ne?
Gut. Hoffentlich nicht Corona-positiv.
Dann, nee, das nicht. Gut, dann möchte ich dir eine Aufgabe geben, die mir eine sehr gute Freundin von mir mal gegeben hat, die mich sehr bereichert hat tatsächlich. Ich weiß nicht, wie hibbelig du bist, so effektiv. Geht gleich. Ich glaube, du bist nicht ganz so schlimm wie ich. Aber so oder so kann das eine richtig schöne Sache sein. Versuch doch mal, vielleicht nicht jeden Tag, aber so an ein paar Tagen, in den nächsten 7 Tagen, dich einfach mal aufs Bett zu legen und deinen Körper wahrzunehmen. Das klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch.
Bodyscan-mäßig.
Das nennt sich, genau, Somatic Experiencing nennt sich das wohl.
Wie nennt sich das?
Somatic Experiencing, körperliches Erfahren. Ja, also du legst dich einfach hin. Und versuch's mal ganz bewusst quasi genau deinen Körper durchzugehen und zu fühlen und zu spüren und irgendwie so, was weiß ich, tut mir gerade mein linker Zeh weh oder irgendwie, ja. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil das sehr beruhigen kann. Einfach, wenn man so versucht, dann auch tatsächlich irgendwie so den Gedankenfluss, den man so hat, so ein bisschen auszubremsen, ja, und sich einfach mal hinlegt und einfach mal isst. Und einfach mal nur so wahrnimmt. Das ist meine Aufgabe an dich.
Da, ja, looking forward to it, werde ich machen. Ja, ist auch wichtig, sich dafür dann die Zeit zu nehmen, auch in stressigeren Tagen wie den nächsten. Wunderbar. Okay, ja, das war die erste Folge Männer, die weinen, unsere Pilotfolge. Wir hoffen, es hat sie jemand bis zum Ende durchgehört, auch wenn wir sehr viel reden. Und genau, dann hören wir uns bald wieder und reden über weitere spannende Themen und freuen uns auf unseren nächsten wechselseitigen Austausch. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Jawohl. Macht's gut.
Ja. Tschüss. Macht's gut. Wunderbar.